Es gibt ganz große Friedensbestrebungen auf beiden Seiten, in Israel und Palästina. Wir könnten die unterstützen. Wir könnten die demokratischen Bestrebungen unterstützen. Warum machen wir das nicht? Ich verstehe das nicht.
Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Mitu.
Hallihallo.
Heute ist Mitu Sanyal zu Gast. Sie ist Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin und hat gerade einen neuen Roman mit dem Titel Antichristi veröffentlicht. Dieses Buch ist meines Erachtens ein literarisches Ereignis. Es verhandelt die Themen Postkolonialismus, Gewalt, aber auch die sogenannten Kulturkämpfe der Gegenwart. Und über all das wollen wir heute sprechen. Ich freue mich riesig auf das Gespräch.
Ich freue mich auch sehr auf die nächsten 6 Stunden, in denen wir das genau. Dann alles abhandeln.
Richtig. Heute Jacobin Talks, bis niemand mehr kann, sozusagen.
Bis es euch gefällt.
Ja, davor aber noch eine kleine Ankündigung. In unserem neuen Heft, das ihr vielleicht schon gesehen habt, schauen wir uns die selbsternannten Retter der Demokratie an, die aber leider in der Realität die Krise der Demokratie öfter verschärfen. Der schönste Text ist für mich der von Clara Mattei und Adita Singh. Die zeigen, wie die anhaltende Austeritätspolitik eigentlich auf der ganzen Welt eben in Form von Kürzungen, Privatisierungen und so weiter dazu führt, dass die Oberklasse weiter gestärkt wird und die Interessen der Mehrheit eigentlich nicht gewahrt werden. Dieser Text ist sehr zu empfehlen, aber auch die anderen Texte sind, muss ich natürlich sagen, sehr, sehr klug und interessant. Und wie ihr seht, wir haben wieder sehr viel Aufwand in unser Design gesteckt. Ich finde, das ist das beste Cover, was wir bisher hatten. Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ist es natürlich so, dass wir uns über den Abschluss eines Abos besonders freuen, weil auch diese ganzen kostenlosen Formate wie Jacobin Talks, wie die Online-Texte, wie die anderen Podcasts, die sind abhängig davon, dass wir Abos verkaufen und die Hefte verkaufen. Also denkt gerne darüber nach, wenn ihr noch kein Abo habt, euch eins zu holen. Gern über den Link jacobin.de/talks. Damit unterstützt ihr auch nochmal dieses Format. So, genug aber vom Werbeblock.
Jetzt machen wir den Werbeblock für mich.
Genau. Ja, wie das Buch ist, darüber sprechen wir jetzt. Und das müsst ihr euch wahrscheinlich vielleicht auch noch kaufen. Wir werden sehen, wie euch das Gespräch gefällt. Mitu, ich wollte mit einer Anekdote beginnen, weil ich das so witzig fand. Ich habe vor, keine Ahnung, einem halben, dreiviertel Jahr Edward Seitz' Klassiker Orientalismus gelesen. Und dann habe ich gedacht, gibt es eigentlich so gute postkoloniale Romane, die so aus der Sicht der Kolonisierten erzählen. Und dann habe ich genau diese Frage bei Twitter gepostet. Und da hast du damals geschrieben, ich schreibe gerade ein. Erinnerst du dich daran?
Ja, da erinnere ich mich wirklich dran. Geil. Genau. Und hier sind wir heute.
Und ich hatte mich damals schon gefreut, weil ich deinen ersten Roman gelesen habe und den schon so sehr gut fand. Und dann dachte ich, ach toll, Mitu Sanyal schreibt einen neuen Roman. Und seitdem freue ich mich, wie gesagt, drauf. Und jetzt habe ich ihn gelesen und jetzt ist, aber ich hatte bei meiner Frage natürlich so einen klassischen, fast schon klassischen Historienroman vielleicht im Kopf, aber du hast ja was ganz anderes gemacht. Du hast auch einen Historienroman geschrieben, aber es ist auch ein Sci-Fi-Roman, ein Kriminalroman und zugleich ein Gegenwartsroman. Kannst du vielleicht mal erläutern, was so die Grundkonstellation, die Grundfigurenkonstellation eigentlich ist in deinem Roman?
Genau, also wenn Leute über einen Roman reden, sagen sie, es ist ein Roman über Kolonialismus, Postkolonialismus, die Frage von Gewalt oder keine Gewalt, gewaltfreiem Widerstand. Und für mich ist es ja ein Roman über Durga, die gerade ihre Mutter verloren hat. Durga ist 50, ihre Mutter ist gerade gestorben. Die haben ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zueinander gehabt. Aber in dem Moment, in dem die Mutter stirbt, ist sozusagen alles offen. Also auch die Liebe, die darin auch sehr verschüttet war, ist wieder halt auch sehr da. Durga ist Drehbuchautorin, die fährt ziemlich direkt nach dieser Nichtbeerdigung, sie verstreuen die Asche, es funktioniert alles mehr oder weniger gut, und fährt dann nach London, um an einer Neubearbeitung von einem Hercule Poirot, also von einem Agatha Christie, deshalb auch der Titel Antichristi, also sie bearbeiten halt Agatha Christie antirassistisch neu und fährt da mit ihrer besten Freundin hin, ist aber sehr offen durch diese Trauer, und die Queen ist gerade gestorben, was sie ein bisschen anpisst, weil sie denkt, sogar in ihrem Tod ist ihre Mutter nicht die wichtigste Person. Jetzt macht die Queen ja auch noch Konkurrenz. Und es gibt irre Proteste gegen diese antirassistische Neubearbeitung, weil die halt direkt einen Tag davor ein Interview in der BBC und im Times Literary Supplement hatten. Let's kill the Queen. Also jemand hat die Queen auf of Crime und am nächsten Tag stirbt die Queen so, oh Gott. Und die Leute stehen vor der Tür, demonstrieren, alles ist aufgeheizt. Durga geht mit ihrer Freundin zur Brick Lane Moschee, um die ihr zu zeigen, weil die für sie ganz wichtig ist, weil es da Straßenschilder auf Bengali gibt. Und ihre Freundin macht dann so ein, ist es ein Rassist, eine rassistische Bemerkung? Also sie sagt ihr, manchmal fühle ich mich als Fremde im eigenen Land, wenn die Moschee zu Ende ist. Und Durga ist völlig entsetzt darüber, sagt, ich fühle mich immer als Fremde im eigenen Land. Das heißt, sogar mit ihrer Freundin hat sie noch einen Konflikt und dann fällt sie durch die Zeit. Dann gibt es einen Zeitreiseplot und plötzlich ist Durga im Jahr 1906 immer noch am selben Ort, hat aber nicht ihren Körper mitgenommen. Also sie hat auch nicht ihr Alter mitgenommen. Sie ist plötzlich jung, Anfang 20. Und ein Mann, was sie aber erst mit der Zeit merkt, also weil man denkt ja nicht daran, muss ich jetzt nochmal nachgucken, was bin ich jetzt, sondern sie ist plötzlich ein junger Mann, aber sie hat ihre Hautfarbe mitgenommen. Warum ausgerechnet die? Also ist das jetzt das Authentischste an mir? Und für einen jungen, indisch aussehenden Mann gibt es nur einen Ort in London 1906, nämlich India House, ein Boardinghaus für indische Studenten. Und de facto sind aber da die ganzen indischen Widerstandskämpfer, die eben nicht gewaltfreien Widerstand wie Gandhi machen, sondern Waffen schmuggeln.
Revolutionäre sozusagen.
Die Revolutionäre, genau. Und da landet sie jetzt und muss irgendwie versuchen, wieder in ihre eigene Zeit zurückzukommen und arbeitet sich dabei auch sehr dran ab. Also dieses so, warte mal, irgendwie nur gewaltfreier Widerstand ist der richtige Widerstand. Und plötzlich sind da aber Leute, die gute Argumente für das Gegenteil haben. Und das wirft ihnen einen wirklichen Identitätskonflikt, weil sie aber sie ist halt eh durch alle Dinge, die passiert sind, so offen. Das ist für mich der Roman. Insofern ist es halt für mich kein geschichtlicher Roman, sondern es ist ein Roman, wo eine Person mit den Blicken des 21. Jahrhunderts auf die Geschichte schaut. Machen wir immer, ne? Genau. Also wir gehen nie wirklich in die Geschichte. Alle historischen Romane machen das auch, aber die tun so, als würden sie es nicht machen und ich mache das offen.
Ja, genau, das ist die Grundkonstellation, also sehr, sehr spannend und vielleicht gehen wir so, natürlich können wir jetzt nicht irgendwie jede Szene besprechen und wir wollen natürlich auch nicht mit dir jetzt hier dein Buch deuten, das muss die Leserin, der Leser natürlich irgendwie selber tun, aber gleichzeitig bietet dein Buch ja unglaublich viel Stoff, um auch über aktuelle Konflikte, über aktuelle Themen zu sprechen sozusagen, weil du eben sehr viel da drin hast und du bist ja auch als Autorin jemand, der oder die sich jetzt eben auch als öffentliche Intellektuelle äußert und Stellung bezieht zu politischen Themen, ja, und ich fand das total interessant, dass du eben so beginnst mit diesem Londoner Drehbuchmilieu, also ein sehr diverses dann Milieu, Agatha Christie, also die eigentlich so ein heiliger Gral der englischen Kultur, also ne, will man dann sozusagen irgendwie dekolonisieren, das erinnert irgendwie so an die Winnetou-Debatten, die wir hier hatten, ja. Also
und an alle Cancel-Debatten,
genau. An alle Cancel-Debatten, die man ständig hat, also darf man irgendwie diese alten Kulturgüter verändern und so und da geht es eben dann auch darum, darf die Hauptfigur, soll die schwarz sein oder warum nicht gleich queer oder eine Frau und so weiter. Und du machst das natürlich immer mit so großer Genauigkeit, aber auch mit viel Humor zeigst du so diese Debatten, die dann da möglicherweise auch so geführt werden. Ne? Und für mich war das jetzt so interessant. Was willst du uns damit eigentlich so zeigen? Also ich habe immer das Gefühl, es ist ja so ein bisschen absurd und eine deiner Figuren, also wir in der Linken argumentieren ja oft so, na gut, was wollen wir mit dieser Repräsentation, wenn es den Leuten auf der Straße schlecht geht? Was bringt es denen? Ne? Und so argumentiert eine Figur von dir auch. Also, was zeigst du da? Kannst du mit dieser Argumentation was anfangen oder ist es für dich auch, sind diese Debatten um Repräsentation da auch wichtig sozusagen?
Die sind, also, es ist halt beides wichtig. Es ist tatsächlich, wir haben in den letzten Jahren viel über Repräsentation geredet, weil die Menschen, die darüber reden, in der Regel aus diesem Bereich kommen. Ne? Also als JournalistInnen, als irgendwie TheatermacherInnen und so weiter, arbeiten wir viel mit Repräsentation. Und Repräsentation ist total wichtig. Also if you can see it, you can be it. Du kannst dir auch vorstellen, Schauspielerin zu werden, wenn du Menschen, die aussiehst wie du oder bestimmte Identitätsmerkmale auch haben, wenn du nicht strukturell ausgeschlossen bist. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es geht bei Repräsentation ja auch immer darum, welche Geschichten erzählen wir als Gesellschaft uns über uns selber? Also wer sind wir? Was können wir sein? Wer gehört dazu? Wer hat auch sozusagen Anteil am politischen Prozess? Wer kann den mitgestalten? Auch da gibt es ja Einschluss- und Ausschlusskriterien, die halt auch kulturell verhandelt werden. Die andere Seite, und das ist halt das, was ganz, ganz häufig unter den Tisch fällt, ist die Frage von, es ist klar, es ist irgendwie, ne, wenn du alleinerziehende Mutter bist, wie viel Zeit hast du überhaupt an diesem kulturellen Prozess teilzunehmen? Wie wirst du auch aus deinen eigenen linken Kontexten ausgeschlossen, weil die sagen, aber irgendwie kannst du das Kind nicht lieber zu Hause lassen, das stört doch. Und all diese Fragen. Und die werden ja häufig zu wenig geführt. Und deshalb finde ich, es ist nicht das eine oder das andere. Es geht halt eigentlich darum, wie man beides zusammendenken kann. Mhm. Und das erfahren wir auch gerade in den politischen Debatten. Das ist ja das, was Sarah Wagenknecht so stark macht, dass sie sagt, diese ganzen Vogue, also ist ja auch ein Kampfbegriff, aber ne, diese ganzen Fragen um Repräsentation, die sind doch überhaupt nicht wichtig. Was verdient die, weiß ich nicht, Supermarktverkäuferin? Ich finde die Frage, die sie stellt, überhaupt nicht falsch. Was ich falsch finde, ist zu sagen, da müssen wir das eine loswerden und dann verdient die Supermarktverkäuferin automatisch mehr. Das, glaube ich, passiert eben nicht.
Gleichzeitig finde ich eben, das zeigst du ja in deinen Büchern auch ganz gut und ist auch schon in Identity sozusagen, spürst du auch so den Widersprüchen nach, ne, die sich in diesen Debatten eben auch so ergeben. Also es ist genau, weil, ne, einfach, wir können jetzt sagen, wir wollen, dass die Figur zum Beispiel diverser sind, aber dann ist schon die Frage, naja, können wir sie nicht noch diverser machen oder wer wird jetzt noch ausgeschlossen und so weiter und so fort, ja. Und ich glaube, und gerade nimmst du ja dann so ein altes, jetzt im Buch ist es ein altes Kulturgut, was dann genommen wird. Und irgendwie hat man so das Gefühl, ja gut, was bringt es, warum macht man dann überhaupt nicht was ganz Neues, ja. Und gleichzeitig machst du ja in deinem Roman irgendwie was ganz Neues, greifst aber diese Fragen auf. Also das fand ich so interessant, ja. Also ist dieser Prozess, also müssen wir vielleicht die Frage, die ich mir dahinter stelle, ist, müssen wir vielleicht diese Frage von Repräsentation auch ganz anders denken? Also nicht nur im Sinne, wir tauschen jetzt eine oder zwei Schauspieler aus und machen die diverse, sondern wir müssen Geschichten ganz neu erzählen.
Ich glaube, wir müssen beides machen, immer, ne? Also wir müssen Geschichten ganz neu erzählen, aber der Trick an Kanones ist ja, in der Regel kennen Menschen die. Und das, was wir kennen, dafür sind wir immer offener. Das heißt, es gibt unglaublich viele Adaptionen. Ich weiß nicht, wie viele Verfilmungen es von Agatha Christie gibt. Das kann man auch wirklich nicht mehr zählen. Gerade auch die Klassiker werden immer wieder neu verfilmt und auch immer neu interpretiert. Und wir denken ja immer nur die ganz neuen, ne? Wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, Race austauschen, wäre eine Interpretation. Wenn man sich gerade, wenn man sich Klassiker anguckt, die sind immer, ne, aus den 80er Jahren, man sieht es denen an. Und die, also, ne, es ist halt gerade Costume Drama, ne? Also, die ist ja, die macht ja viel Costume Drama, meine Drehbuchautorin. Und da merkt man, Jane Austen wird alle paar Jahre neu verfilmt und man weiß genau, ah, das ist Pride and Prejudice aus den 80ern, das ist aus den 90ern, das ist es aus den, und man merkt dabei ganz viel von dem, was wir eben nicht in Frage gestellt haben. Und das ist halt das Tolle. Also, dass man an Popkultur und gerade in Adaptionen von Popkultur merken wir halt unsere eigenen blinden Flecken. Und ich liebe Krimi. Ich schreibe nur über Dinge, die ich liebe. Also, es gibt ja Leute, die schreiben halt hauptsächlich über Dinge. Ich schreibe auch über das Empire. Das Empire liebe ich jetzt nicht. Ja. Aber ich schreibe halt normalerweise über Dinge, zu denen ich ein obsessives Verhältnis habe. Das heißt, ich würde natürlich um gar keinen Preis sagen, lass uns Agatha Christie nie wieder auflegen. Ganz im Gegenteil. Aber ich merke halt auch, dass Menschen, die aussehen wie ich, in gerade in den frühen Agatha Christie-Romanen wirklich schlechte Karten hatten. Später wird es ein bisschen, und die hat das, das Tolle, der hat 6 Jahrzehnte lang geschrieben. Das heißt, man merkt, wir haben am Anfang der Corona-Pandemie, hat mein Partner mir alle Agatha Christie-Romane in chronologischer Reihenfolge vorgelesen. Oh, immer abends, meine ich, er ist großartig. Und da merkt man einfach, wie sich auch der Blick auf die Welt verändert, wie sich der Blick auf das andere verändert, wie sich der Blick auf die Kolonien verändert. Und das ist total spannend. Das heißt, man kann daran ganz viel machen. Aber das Medium Kriminalroman ist halt eh so toll. Also eine andere wichtige Figur in meinem Roman ist ja Sherlock Holmes, weil sie reist nach 1906 zurück. Da war Poirot noch nicht in England. Sherlock Holmes war da.
Und ich darf verraten, Sherlock Holmes ist in diesem Roman Hegelianer, was mich natürlich als, auch Hegelianer sehr gefreut hat, obwohl du auch sehr gut die dunklen Seiten sozusagen auch von Hegel da beleuchtest, muss man dazu sagen. Aber es war für mich, mir ist das Herz aufgegangen.
Genau, und Sherlock Holmes tritt halt auch als historische Figur auf darin und löst den Kriminalfall in dem Roman. Und es ist tatsächlich so, dass Sherlock Holmes Roman Das Zeichen der Vier, den ich in meinem Studium gelesen habe, ich habe Anglistik studiert, ist ein Roman über den indischen Unabhängigkeitskampf. Und wir haben das nicht gesehen. Das heißt, das, was du nicht weißt, siehst du nicht. Ich habe den, glaube ich, mehrmals gelesen in meinem Leben. Und irgendwann dämmerte mir schon, das ist aber irgendwie merkwürdig. Es geht ganz, ganz stark über dieses Gefängnis auf den Andamanen, was ja eines der Gefängnisse ist, die ein Vorbild für Foucaults, Überwachen und Strafen ist. Also ne, diese Gefängnisse, wo von einem Vantage Point man in alle Zellen sehen kann, sich die Gefangenen aber nicht gegenseitig sehen können. Also diese perfekte Überwachung von Körpern in diesem Gefangenensystem. Und das sind alles Dinge, ich habe Foucault irgendwie hoch und runter studiert. Warum konnte ich das nicht sehen? Das heißt, es ist ja ganz viel da, auch in unserer Popkultur, in diesem konkreten Fall jetzt über den indischen Unabhängigkeitskampf, aber es ist unsichtbar anwesend. Und genauso ist es in unserer Geschichte. Es sind ja all diese Figuren da. Und es ist ja kein Roman über indischen Unabhängigkeitskampf in Indien, sondern in Europa, hier bei uns. Und das ist das, was uns was mich interessiert. Warum wissen wir das nicht? Die ist in India Haus, da kommt das Who's Who der internationalen Linken vorbei und sie erkennt immer nur die Weißen. Ja. Ne? Ich wollte gerade sagen, Hegel, Lenin kommt vorbei. die Suffragetten kommen vorbei, die treffen später Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und so weiter. Die erkennt sie natürlich, aber sie erkennt nicht die ganzen Inder und Inderinnen, die natürlich genauso relevant sind, aber wir kennen die Namen nicht.
Lass uns über das India-Haus auf jeden Fall auch nochmal sprechen und die Figuren, die da alle auftreten. Aber noch kurz bei der Popkultur und auch beim Krimi bleiben, weil das war für mich auch einer der großen Erkenntnisse nochmal, auch in deinem Roman jetzt, zu sehen, ja, diese der britische Krimi, also dieses Genre, ja, ist natürlich auch voll von sozusagen der kolonialen Geschichte. Und du hast es ja gerade angedeutet, es ist das auf diese eine Art und Weise interessant, da sind so Signifikanten, die kennt man eigentlich von Foucault und so, aber man kann sie nicht richtig herauslesen oder braucht dann erstmal, um das zu verstehen, dass das darauf anspielt. Und gleichzeitig beschreibst du ja aber auch, aber es sind ja natürlich auch voll von rassistischen Narrativen sozusagen. Ja? Und das finde ich immer so interessant bei dir. Du schaffst es, beides uns zu zeigen, ja? Also du sagst eben nicht, ja, das ist einfach nur Rassismus, wir dürfen das nicht mehr lesen, sondern man muss irgendwie auch damit umgehen, produktiv, oder? Findest du dich wieder in dieser Beschreibung?
Also erstmal ja, und die andere Seite ist, wenn wir auf die reine Literatur hoffen, bleibt sehr, sehr wenig übrig. Und wahrscheinlich wird man ganz viele Dinge auch in meinem Roman finden, wo man sagen kann, also ich weiß mal, in meinem allerersten Buch über die Vulva habe ich Worte verwendet, weil wir die damals verwendet haben, obwohl ich viel darüber reflektiert habe, die ich heute nicht mehr verwenden würde. Und wenn jemand sagen würde, aber guck mal, das sind doch, also dann irgendwie sind das halt transfeindliche Worte in Bezug auf Geschlecht. Irgendwie, wie kann man so ein Buch noch lesen? So, was bleibt da? Ich weiß, Aladdin El-Mathalani hatte die Geschichte erzählt. Der hatte eine Absolventin, also ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das irgendwie Bachelor oder Master oder was auch immer das jetzt war. Und die hat versucht, ihre Abschlussarbeit zu schreiben, ohne in irgendeiner Form Literatur von Autoren und Autorinnen, die in irgendeiner Form rassistisch sind, zu verwenden. Und es ging nicht.
Ja,
es gab
genau,
einfach nicht genug.
Schwierig, ja.
Also und Soziologie da. Ne? Ja. Und das ist einfach, aber für mich geht es ja noch weiter. Also es ist ja eben so, ich kann nicht das eine von dem anderen trennen. Ja. Also ich kann nicht sagen, ich seziere das eine raus und dann bleibt das andere übrig, sondern häufig ist es genauso wie bei Freunden und Freundinnen. Also wir finden bestimmte Dinge an ihnen wunderbar, bestimmte Dinge finden wir auch schwierig. Und ich finde, wir müssen einen Weg finden, damit umzugehen. Es gibt immer ein Außen des Diskurses, ne? Also es gibt Bücher, die sind volksverhetzend. Und ich weiß nicht, müsste ich jetzt eine irgendwie Neuadaption von Mein Kampf antirassistisch machen? Nee, keine Ahnung, vielleicht wird es irgendwann mal geben und wird es Sinn machen. Aber in der aktuellen Form macht es überhaupt keinen Sinn. Aber dieses zu sehen, es gibt die eine Seite, es gibt die andere Seite und ich kann da produktiv mit umgehen. Ich lese Bücher auch nicht linear, die sagen mir nicht, was ich denken soll, sondern ich wähle auch darin aus. Ich bin ja auch mündige Leserin. Und die Bücher, denen ich am meisten zu verdanken habe, also ich habe ein Essay über Enid Blyton geschrieben. Ich liebe Enid Blyton.
Das Wer ist das?
Enid Blyton ist eine englische Kinderbuchautorin. Da Rassismus ist irgendwie fast das kleinste Problem darin. Sexismus, Antiziganismus, Klassismus, unglaublich, wirklich unglaublich. Ja. Ich wäre nicht Schriftstellerin ohne diese Bücher. Ich habe diesen Essay geschrieben. Ich bin zu keinem Essay so häufig angefragt worden von Universitäten, von anderen Leuten, die ein ähnlich ambivalentes Verhältnis dazu haben, wo sich Menschen daran abarbeiten. Gerade in Indien sind die Kinderbücher von Enid Blyton unglaublich beliebt, obwohl die genau wissen, wo die Probleme daran sind. Und dass Shashi Tharoor zum Beispiel, der Autor von, wie heißt das, Zeit der Finsternis, heißt es gerade auf Deutsch, irgendwie über das British Empire, der gesagt hat, also Zitat, wir sind es gewohnt, weil wir sind in Weltliteratur sehr selten die Adressierten, uns Dinge herauszupicken und andere auch wirklich außen vor zu lassen, weil wir mussten diese Art des subversiven Lesens lernen.
Darin kann ich mich wiederfinden. Ja, das ist sozusagen, auch wenn, also auch aus einer, sozusagen aus einer anderen Perspektive, aus einer Klassenperspektive ist es ja auch so, dass man nie das Gefühl hat, die Romane sind für einen geschrieben sozusagen, ja, und man wühlt sich immer so durch, und wenn man dann irgendwie so einen 18. Jahrhundert-Text hat und so denkt, was will ich hier eigentlich, aber genau, man findet so seine Art des Lesens.
Und gleichzeitig hoffe ich natürlich trotzdem, dass ich Romane für Leute, die sich häufig nicht adressiert fühlen, dass ich Romane schreibe, wo sie das Gefühl haben, sie sind jetzt für mich geschrieben. Ja. Es gibt ein paar, 19. Jahrhundert, Emily Brontë hat ihren Roman für mich geschrieben. Die hat sich da hingesetzt und gesagt, den schreibe ich für die Mietung. Die ist noch nicht geboren, aber ich schreibe den.
Ja, sehr gut. Die Kulturkämpfe der Gegenwart, das ist das eine. Also was man so Kulturkämpfe nennt, das ist vielleicht auch ein sehr ungenauer Begriff für sozusagen für verschiedene Phänomene so. Aber was dein Roman, glaube ich, ganz gut zeigt, ist, dass vielleicht auch die Auseinandersetzung um Diversität zum Beispiel ja eine viel, also sozusagen so tief in die Historie zurückgehen, ja, und es sind eigentlich wie, das ist, deine Protagonistin geht in die Vergangenheit und ist das, was da passiert, das ist, steht ja in Verbindung mit dem, was da in der Gegenwart verhandelt wird, ja, und gleichzeitig hat man so, das ist so, war so wie so meine Interpretation oder so beim Lesen, dachte ich so, ja, genau, also diese ganzen Diversitätskämpfe, die wir vielleicht manchmal auch so ein bisschen bescheuert finden, weil das geht, also weil es sozusagen Hollywood zum Beispiel ist und es wenig auch mit dem Leben sozusagen von ausgebeuteten Menschen möglicherweise zu tun hat. Das hat aber auch was zu tun, das geht in die Vergangenheit zurück mit dem Kolonialismus, ja, und du gehst eben, wie du das schön beschrieben hast, eben ins London um 1900 zurück und beleuchtest da dieses India-Haus. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Was ist das eigentlich so für eine Institution? Was für Leute haben sich da getroffen?
Darf ich kurz noch auf einen anderen Aspekt zu Kulturkämpfen eingehen? Danach erzähle ich dir alles über India-Haus, was du wissen möchtest. Es ist ja sogar so, Durga kommt aus Deutschland. Die ist eine deutsche Drehbuchautorin, geht nach England und merkt halt sogar da, also dass die sich alle zum Beispiel darüber unterhalten, wir brauchen ein Denkmal für die ganzen indischen Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs an der Seite der Briten gegen Hitler gekämpft haben. Und die ja total ignoriert werden. Ja. Viele von denen sind gestorben. Und die sitzt und sagt, warte mal, ihr wollt ein Kriegerdenkmal haben? Ne? Also als deutsche Linke, ne? Für die das irgendwie, und sogar da ist halt, heißt Repräsentation was anderes. Und beide Seiten haben Recht mit ihren Bedürfnissen darin. India House, ganz, ganz wichtig. Also India House ist 1905 gegründet worden von Shyamji Krishna Varma, unglaublich wichtiger indischer Widerstandskämpfer, kennt kein Mensch hier. Der hat eine Zeitung rausgegeben, The Indian Sociologist, was einer der geilsten Namen für eine Zeitung auch.
Hab's auch direkt gegoogelt.
Ja, genau. Man denkt, das ist eine moderne Zeitung. Nein, es ist irgendwie eine historische Zeitung, die dann natürlich auch später von den Engländern verboten wurde, wie all diese Zeitungen. Und er ist halt einer der ersten, der gesagt hat, Indien muss unabhängig werden. Eben nicht, Indien soll irgendwie mehr Unabhängigkeit haben, mehr Selbstbestimmung sein, muss komplett unabhängig sein von den Briten. Er war sehr reich, er hat irgendwie viel durch Import, Export, hauptsächlich durch Eier. Wie man mit Eiern so viel Geld macht, ich habe keine Ahnung, mit Eiern viel Geld gemacht. Und er hat dann Stipendien vergeben, hauptsächlich an junge Revolutionäre, die nach London gekommen sind und dann mit all den, also ne, mit Sinn Féin und mit der IRA Kontakte hatten, um Waffen zu bekommen, mit den türkischen Widerstandskämpfern, die mit Kemal Atatürk, der damals irgendwie noch nicht Kemal Atatürk hieß, und so weiter, und mit irgendwie den ägyptischen Widerstandskämpfern und so weiter und so weiter und so weiter. Die hat mit all denen Kontakt und die dachten wirklich, die Revolution steht kurz bevor. Das ist ja auch was anderes. Ja. Auch mit den Deutschen, der deutsche Kaiser.
In der Zeit so um 1900, also
1906 bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Genau. Und dann irgendwie war natürlich alles unmöglich plötzlich. Und dann ist India House, ja 1910 ist India House ja tatsächlich geschlossen worden. Meine eine Hauptfigur, Savarkar, ist dann ja auch verhaftet worden, ist in dieses schreckliche Foltergefängnis auf den Andamanen kommen, was das Vorbild für Foucaults Foltergefängnis, eins der Vorbilder für Foucaults
Foltergefängnis. Und nur mal, um sozusagen auch die Leute mitzunehmen, die jetzt das, ne, also das ist das um 1900 herum, das britische Empire ist auf einem, ja, weiß nicht, ob Zenit so gut, aber auf jeden Fall ist sozusagen sehr mächtig, ist sehr groß und in London, mitten im Herzen sozusagen dieses Empires, kommen eben Leute aus zum Beispiel der indischen Oberschicht, dann kommen dahin und die haben aber eigene Pläne, ne, darum geht's
genau. Also was man ja immer vergisst, ist, dass irgendwie nicht England als Land, mhm. sondern eine Firma, die East India Company, ja. eine Corporation mit einer Armee, ne? Also ja. das wollte man dazu sagen, ja, genau. Indien kolonialisiert hat. Mit der Charta der Königin, mit mhm. der Charta von Elisabeth I., aber irgendwie ein Privatunternehmen, wo ganz viele des Adels und des Königshauses mit im Board saßen und die fantastische Gewinne gemacht haben. Also man denkt ja immer, naja, das ist halt Empire, ist halt ein Land regiert an. Nein, nein. Also die haben halt Indien ausgeblutet und das war das Ziel, wirklich irgendwie, die haben unendlich viel Geld jedes Jahr aus Indien abgeschöpft. Das ist ja das Tolle, wegen irgendwie Bürokratie ist alles aufgeschrieben. Also man kann das alles irgendwie nachvollziehen. Das keine Verschwörungstheorien, steht alles irgendwie in den britischen Akten. Indien war das reichste Land der Welt, als die Briten dahin gekommen sind und war danach eines der ärmsten Länder der Welt. Die hatten ja regelmäßig irre Hungersnöte und mit Hungersnöten, ne, wir kennen die irische Hungersnot, aber es gibt konservative Schätzungen, dass zwischen 1880 und 1920, was nur 40 Jahre dieser 200 Jahre anhaltenden Kolonialzeit war, sind über 100 Millionen Menschen verhungert. Mhm. Über 100 Millionen in diesen 40 Jahren, in menschengemachten Hungersnöten. Seit Indien unabhängig ist, gibt es keine Hungersnot mehr in Indien. Also Demokratien sind das beste Mittel gegen Hungersnöte. Ja. Und das sind nur so die Rahmendaten. Und es ist für mich immer noch, ich arbeite seit 25 Jahren zu Kolonialismus in der Art, ne, akademisch, dann auch mal journalistisch und so weiter, als Schriftstellerin. Und trotzdem ist es für mich immer wieder unfassbar. Und dass die Briten auch wirklich ja explizit gesagt haben, die hatten so Strategiepapiere. Mhm. So, wir müssen die Inder ausnutzen und es ist auch fast egal, wie viele überleben, es sind ein paar überleben, sonst funktioniert das natürlich nicht. Und wir müssen ihnen gleichzeitig das Gefühl geben, dass wir es zu ihrem Besten machen, dass wir sie retten, dass wir ihnen die Zivilisation bringen und all das. Und dieses, also so offenste Formen von Teile und Herrsche ja. darin. Und darum geht's so ein bisschen, also die.
Es ist eine Form von Imperialismus, es ist sozusagen
auch
ökonomisch.
Es ist eine absolute, genau, es ist eine absolute offene Räuberform genau. von ja. Imperialismus und die sich auch nicht mal den, also die sich den Anstrich mhm. schon gibt, aber nicht nach innen. Ja, ne? ja. Indem, wie es nach innen kommuniziert wird, versuchen die eben nicht mehr, aber irgendwie den Kolonialisierten gegenüber. 1857 gab's den ersten indischen Unabhängigkeitskrieg. Und danach hat die Krone übernommen. Danach haben die gesagt, ja, ist alles irgendwie ein bisschen schief gelaufen. Jetzt übernimmt Queen Victoria damals und es wird alles viel besser werden. Es ist schlechter geworden. Es ist irgendwie mindestens genauso schlecht geblieben. Es ist halt dramatisch weitergegangen. Und in diesen 90 Jahren von 1857 bis dann 1947, bis dann die Unabhängigkeit wirklich gewonnen wurde, gab es immer wieder durchgehende Kämpfe um Unabhängigkeit in der einen oder in der anderen Form. Es gab eben nicht nur Gandhi. Das ist die Geschichte, die wir kennen. Und ich wollte so ein bisschen diese unsichtbaren Geschichten des 20. Jahrhunderts erzählen.
Genau, ne, weil das ist natürlich, mir ging es natürlich auch so, dass ich, wenn ich an die Geschichte Indiens denke, mir natürlich zuerst mal Gandhi einfällt. Man hat auch so einfach so eine wahnsinnig, schon fast Pop, ist ja ähnlich wie mit Che Guevara, das sind sozusagen so Zeichen auch der Popkultur einfach geworden, ne? Und du stellst aber in deinem Roman jetzt eine andere Figur in den Mittelpunkt, nämlich Vinayak Damodar Savarkar, der bei dir sozusagen als junger Mann auftritt und der, ja, viele werden es nicht wissen heute, aber auch von der hindu-nationalistischen Modi-Regierung als Stichwortgeber wahrscheinlich auch sehr zu Recht adaptiert wird, ja, also der einen Hindu-Nationalismus ideologisch vorbereitet und mit aufgebaut hat. Also warum diese Figur? Was interessiert dich an ihm?
Ganz viele Dinge. Also erstmal, weil er da war. Mhm. Also er war halt wirklich die zentrale Figur in der Haus, aber das ist natürlich kein Argument. Aber es ist tatsächlich dieses, für mich war die Frage, wie kann das sein? Also wie ist es möglich, dass, also gerade Hinduismus, ne, also irgendwie, wenn es eine Religion gibt, die sich für Fundamentalismus nicht eignet, sollte es Hinduismus sein, trotzdem geht es. Wie ist es möglich? Und das Erschreckende ist tatsächlich, dass der Hindu-Nationalismus, wie wir ihn heute kennen, ganz viel mit dem Kolonialismus zu tun hat. Dass er auch eine Reaktion auf den Kolonialismus war. Die Hindus und Muslime haben ja zusammen gegen die Briten gekämpft. 1857. Und die Briten haben sich dann überlegt, okay, was machen wir jetzt irgendwie? Weil wenn wir Indien weiterhin kontrollieren wollen, müssen wir diese beiden Gruppen gegeneinander ausspielen. Das heißt, die haben ein Jahr nach dem indischen Unabhängigkeitskrieg den ersten Zensus gemacht und gesagt, ihr müsst jetzt eintragen, seid ihr Hindus oder seid ihr Muslime? Vorher waren Leute Hindus und Muslime. Also ich bin katholische Hinduistin oder hinduistische Katholikin und auch noch nichts von beiden und so weiter, ne? Ist überhaupt kein Problem. Also natürlich kannst du beides sein. Und plötzlich mussten sie sich entscheiden. Und dann haben die Briten, was sie gemacht haben, ist, die haben als erstes die Geschichte Indiens erzählt. Und zwar also, ne, es gibt das vedische Zeitalter, dann gibt es die muslimischen Mogulherren, die muslimische Kolonisation. Und dann kommen die Briten. Also so wirklich analog zu Altertum, ne, Antike, ja. Irgendwie den Fall ins düstere Mittelalter und dann kommt die Aufklärung. Genau. Und irgendwie ist das Gute.
Ja.
Und das, es hat natürlich nichts mit indischer Geschichte zu tun. Auch zu sagen, das ist die muslimische Eroberung. Man kann genauso gut sagen können, das ist die türkische, die gurridische Eroberung. So wurden die damals genannt. Ne? Also es gab Muslime in Indien, die genauso gegen die gekämpft haben wie die Hindus. Ne? Also es ging um Macht irgendwie, Kämpfe, es ging um Eroberungen, aber es war nicht der Islam kommt. Und man hätte auch sagen können, die Briten waren dann die christliche Eroberung. Sagt man auch nicht. Warum markiert man das eine religiös und das andere ist dann.
Also eine ideologische Geschichtserzählung.
Nee, absolut. Also, und das war denen bewusst. Also, es war jetzt, man denkt immer, das ist denen so passiert. Nein, nein, das ist wirklich lanciert gewesen. Wir müssen den Indern erklären, irgendwie, dass der größte Feind sind für die Muslime die Hindus und für die Hindus die Muslime. Und das hat ja erschreckend gut geklappt. Also 90 Jahre später haben halt Hindus und Muslime sich dann gegenseitig bekämpft bei der Unabhängigkeit. Und ne, also und dann es gibt ja immer diese 3 Millionen Vertriebene, 1 Million Tote. Es sterben immer noch Menschen daran. Also sowohl jeden Tag lese ich halt von irgendwelchen Muslimen, die umgebracht werden. In Kaschmir alleine gehen die Kriege weiter. Also es geht halt immer noch weiter. Und das ist entsetzlich. Und die haben Briten halt ganz viel gemacht, dass sie irgendwie Minderheiten gestärkt haben, aber so, dass sie destabilisiert haben, ne? Also, und das waren, also, ne, die haben dann den Muslimen eigene irgendwie Wahlbereiche gegeben, um sie gegen, also die Hindus auszuspielen. Die haben auch die indischen, also die hinduistischen Revolutionäre von muslimischen Wärtern foltern lassen. Also so wirklich ganz bewusst, wie können wir auf jeden Fall tiefe, traumatische Verwerfungen auch hervorbringen. Das ändert nichts daran, dass die Inder oder dass Modi, die Regierung Modi, für das, was sie macht, jetzt verantwortlich ist.
Klar.
Und dass sie es dringend ändern müsste. Aber ich weiß, ich habe mein Leben lang mit meinem Vater, also die Kämpfe, die man halt miteinander hat, sag ich mal, warum ist mein Vater so rassistisch? Ich habe irgendwann viel, viel später erst gelernt, der ist nicht rassistisch, der ist ganz konkret antimuslimisch rassistisch. So, und ich habe immer mit dem argumentiert und das war immer ganz schlimm. Und mein Vater ist ein sehr politischer Mensch und an dem Punkt kannst du mit dem nicht reden. Woran liegt das? Und ich habe wirklich viel später gemerkt, mein Vater kommt aus Bengalen. Bengalen ist ebenfalls geteilt worden. Wir denken mal Teilung Indiens ja nur oben bei Kaschmir, also ne, an Pakistan und Indien. Aber unten ist Bengalen ist ja auch geteilt worden. In Westbengalen ist Indien gehört und Ostbengalen ist damals Ostpakistan wurde und jetzt Bangladesch ist. Und mein Vater ist, also er hat mir irgendwann mal gesagt, er hat zu viele tote Menschen gesehen. Er wird niemals wieder sich mit einem Pakistanier an einen Tisch setzen können.
Ja.
Was die Pakistanis ne, in Deutschland haben ja nichts damit zu tun und so. Aber das sind halt, du kannst halt gegen Trauma nicht argumentieren.
Ja.
Aber als er mir das gesagt hat, ist mir so vieles klar geworden. Und das hat so lange gedauert. Und mir ist viel in dieser Recherche, an dem Buch ist mir auch noch klar geworden. Das heißt, irgendwie, wir haben auf der einen Seite mehrere traumatisierte Bevölkerungsgruppen und die halt, ne, dem man dann sagt, ihr müsst es aber logisch, funktioniert gar nicht. Und wir haben eine Regierung, die das auch noch anfeuert. Und das kann man ja auch auf andere Konflikte übertragen.
Ja.
Also das halt irgendwie, wie kriegen wir Menschen an einen Tisch, wie kriegen wir sie auch dazu zu sehen, die andere Seite leidet genauso wie du. Und zwar nicht im Sinne von gleich viel. Also es wird immer Menschen geben, die gerade spezifisch mehr leiden, aber sehen, es gibt Leid auf beiden Seiten, wie können wir dafür sorgen, dass es weniger wird.
Lass uns auf jeden Fall über auch die aktuellen Konflikte, die vielleicht für dich auch eine Rolle spielen im Buch oder die ja auch irgendwie sozusagen dein Buch ein Resonanzraum ist, um darüber nachzudenken, über die noch sprechen, aber lass uns noch mal ja zu diesem auch Savarkar gehen, weil ich fand das so spannend. Ja,
ja, ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen gedrückt, weil Savarkar ist halt eine schwierige Figur. Also ja, ja. Er ist halt eine absolut magnetische Figur, also ein unglaublich charismatischer Mann, damals schon gewesen und hat dann halt nicht komplett eine Wendung, also es war schon vorher angelegt, aber es hätte auch eine andere Richtung gehen können. Und ist dann ja einer der Vater des Hindu-Nationalismus geworden mit seinem Buch Hindutva. Ja. Er soll an dem Mord an Gandhi beteiligt gewesen sein. Das ist nicht, also es gibt ein Gerichtsverfahren, was irgendwie eine große Untersuchungskommission, die ihn freigesprochen hat. Jedes Jahr wird es wieder aufgerollt und jedes Jahr überlegt man, der ist tot, ne? Also man kann ihn nicht mehr ins Gefängnis werfen. Aber also es ist tatsächlich ein Politikum, wenn Modi sein Bild im Parlament gegenüber von Gandhi aufhängt. Ja. Und so weiter.
Also du nimmst also wirklich eine riesige Figur da, und aber das ist ja, ich finde das sehr mutig und beeindruckend. Ich liebe das auch an dieser Literatur, dass du sagst, ja, ich zeige diesen Revolutionär am Anfang seiner Jugend und ich nehme mir das raus. Es ist die Literatur, die darf das auch sozusagen. Und
er muss nicht nur ein Bösewicht sein.
Und er muss nicht nur ein Bösewicht sein, sondern du zeigst genau das, was du gerade beschrieben hast. Also diese wahnsinnige Geschichte der Gewalt des britischen Kolonialismus. Und auch die wahnsinnige Gewalt, die noch kommen wird. Also, und du nimmst ihn, zeigst ihn, diesen jungen Menschen an einer Stelle, wo er genau dazwischen steht, ja, wo die Gewalt, die er später ausüben wird, noch nicht ausgeübt hat, wo er noch am Ende einer langen Gewaltspirale steht, ja, und zeigst uns das. Und das finde ich so, also Wahnsinn sozusagen, ja, weil da wird irgendwas greifbar. Und genau, du zeigst ihn nicht als Good Guy, aber auch nicht als Bad Guy. Und ging's dir darum, auch so diese Ambivalenz dieser Leute da auch so mal einzufangen in so einem historischen Moment so?
Also mir ging es tatsächlich um die Frage gewaltfreier Widerstand versus bewaffneter Widerstand. Und da ist er ja sozusagen derjenige, der sagt, wir müssen uns bewaffnen, wir müssen militärischer werden. Genau, die Gegenfigur zu Gandhi, de facto die Gegenfigur zu Gandhi. Er wurde auch damals als der Anti-Gandhi wahrgenommen. Das erste Buch von Gandhi, irgendwie Hind Swaraj, ist halt ein Dialog mit Savarkar, also ein fiktionaler Dialog mit Savarkar. Gandhi kam auch mehrmals nach India Haus, die haben sich wirklich nicht gut verstanden damals schon. Und für mich war halt auch diese Faszination, sich sozusagen mit jemandem, den ich auch später sehr ablehne, aber mich sozusagen mit dem an einen Tisch setzen zu können und mit dem reden zu können, es eben nicht zu versuchen in einem, aber du bist doch böse und ich muss dir jetzt erklären, dass du böse bist, sondern in anderen Formen. Das ist ja das Geile, das kann man ja eigentlich nur in Romanen, dass man so viel Zeit mit Menschen verbringt und so viele Gespräche auch man kann sich Themen in ganz anderer Form nähern und man geht so ganz intim in diesen Prozess rein und das war super.
Und im Roman ist es natürlich wirklich ein Bewusstsein, nämlich Durga, die im 21. Jahrhundert lebt eigentlich, also mit ihrem Mindset, sie spricht auch wie wir und so weiter und ist dann aber gefangen in Anführungszeichen im Körper eben dieses jungen Mannes im 19. Jahrhundert und das fand ich so toll. Wie sie immer wieder mit den Kategorien auch des 20. und 21. Jahrhundert so auf diese Konflikte versucht zu blicken, ja, und das versucht
Ja, das fängt ja schon an, dass die Worte andere Dinge bedeuten, ne? Genau. Also irgendwie Nationalist ist was Positives für die nicht Befreiungskämpfer und irgendwie Führer ist was Positives. Bitte nicht. Und aber sogar Extremisten, irgendwie, dass damals was anderes hieß. Man dachte, die Extremisten wären die Extremsten. Nein, nein. Also es gab halt die Moderaten und die Extremen und die Extremisten irgendwie im indischen Freiheitskampf. Und irgendwie keiner von denen wollte Gewalt. Die Gewalt wollten, waren die Revolutionäre. Die waren noch nicht mal auf der Skala. Und irgendwie das, also dieses so, warte mal. Und dass die halt alle wirklich diese Affirmation von Nationalismus haben. Die für mich ja in meiner Analyse eine der, der Quellen für die Probleme, die man danach hat. Weil irgendwie konsequent zu Ende gedacht, bedeuten Nationalstaaten immer, dass man ein Wir definieren muss, wo es ein Gegenüber gibt. Das heißt irgendwie auch irgendwas wie Ethnic Cleansing oder sowas ist natürlich in der Idee von Nationalstaaten, gerade wenn es noch so Ethnonationalstaaten werden, ganz, ganz, ganz schnell mit drin. Auch in den europäischen Nationalstaaten, die haben es dann meistens ausgelagert auf außerhalb von Europa, aber irgendwie auch dass wir immer denken, Nationalstaaten, wir haben den Frieden, mit dem Westfälischen Frieden und wir haben diese großen Errungenschaften, dass die Nationalstaaten gegründet wurden mit dem Überseekolonialismus und dass sie sich sozusagen durch das Außen der Kolonien stabilisiert haben und all das. Das sind tatsächlich Dinge, die wir immer sehr ausblenden. Das hört sich jetzt an, als wäre es ein unglaublich theoriegesättigtes Buch, das ist es auch, aber es ist es halt eben nicht nur, also weil wir erfahren es natürlich durch die Geschichte und ich habe halt ganz viel Wissen, was ich halt für mich hatte und es ist halt ein bisschen in den Roman eingeflossen, aber das ist alles, ich schreibe nicht über irgendwie den Beginn.
Nein, man kann es ganz wunderbar lesen, aber es ist natürlich so, dass wenn man jetzt wenn man über Theorie oder sozusagen reden möchte anhand deines Buches, kann man das wunderbar tun sozusagen. Ja?
Genau.
Ich glaube, es war ja schon bei deinem ersten Buch so und ich meine, das, was mir nochmal auch so beim Lesen aufgefallen ist, es ist ja, wenn man jetzt so eine, wie auch immer, sehr schematische, einseitige Art von einseitigen Blick auf Postkolonialismus, Identitätspolitik etc. hat, dann sagt man ja irgendwie, ja, also eigentlich dieses Ganze um sich selbst drehen, um die eigenen nationalen Identitäten, um die Differenz, um die noch kleinere Differenzmarkierung, das kann man ja so ein bisschen, kann man so, sowohl im Drehbuchschreiberinnenmilieu als auch bei den Revolutionären sehen, also das immer kleinere, sich auf seine Identität beziehen, auf nationale Identität, auch auf Opferidentitäten etc., führt eigentlich, das wäre jetzt so die kritische Lesart, eigentlich zu einer Art von, ja, fast schon wieder rechtem Gegeneinander die ganze Zeit, ja, und gleichzeitig ist dein Buch was.
Nationalstaaten haben ja auch tatsächlich dieses so ein Volk, genau, eine Sprache, genau, ein Land.
Genau, und jetzt würden Leute ja auch sozusagen einer heutigen modernen linken Identitätspolitik was Ähnliches vorwerfen, ne, und ich glaube, was dein Buch ja aber gleichzeitig macht, ist zu sagen, nee, eigentlich ging es ja vielleicht in der Theorie, auch in der postkolonialen Theorie, eigentlich um das Unterlaufen von Identität, oder? Wie würdest du dieses Verhältnis fassen, wenn ich mal so eine theoretische Frage stelle?
Es gibt ja einmal die Postkoloniale, aber das sind ja erstmal die antikolonialen Kämpfer. Und die haben halt das Problem, es gibt Nationalstaaten in Europa und um davon unabhängig zu werden, und das ist ja die Strategie, auf die viele setzen, auf die nicht alle gesetzt haben. Also Tagore hat relativ früh gesagt, Nationalstaaten ist ein Fehlschluss, wir müssen es anders machen. Mhm. Aber dass viele der Revolutionäre gesagt haben, wir müssen uns als Nationalstaat, weil nur dann können wir anerkannt werden, nur dann können wir ein Gegenüber
die
sein.
Die Frühen, na klar, genau.
Also, ja, aber das sind ja die Frühen, ne? Genau, also eben. 1906, das ist halt die Argumentation und irgendwie, die haben ja ganz stark mit Mazzini zum Beispiel argumentiert, um halt irgendwie überhaupt ein Gegenüber, ein Verhandlungsraum darin zu haben. Das Schlimme ist irgendwie, das, was du postulierst, glaubst du ja auch. Also es ist ja eben nicht nur instrumentell. Klar, genau. Und es gibt dann aber auch, also eine der Synthesen für mich ist ja, zum Beispiel die Figur von Madame Karma, die halt irgendwie, es gibt ja eine Schlüsselszene, wo am Ende Savarkar und Gandhi debattieren über irgendwie gewaltfreien Widerstand versus bewaffneten Widerstand. Und sie sagt dann, ja, wir werden es nie entscheiden können, das eine oder das andere. Wahrscheinlich wird Widerstand immer beides sein. Ja. Aber die Art, wie wir Widerstand machen, muss die Gesellschaft beinhalten, die wir danach erschaffen wollen. Also wir müssen eine Gesellschaft haben, die auf anderen, wir müssen nicht ein Set von Leuten durch ein anderes Set von Leuten ersetzen, sondern wir müssen eine Gesellschaft, die auf einer anderen Form des Miteinanders basiert, erschaffen. Und das ist tatsächlich etwas, das ist ja nicht immer der Fall gewesen, leider. Es ist auch, wenn es der Fall war, gab es häufig militärische Interventionen dagegen. Das muss man ja so sehen. Ne? Also die ehemaligen Kolonien, die sich sehr, sehr demokratisch und wie auch immer aufgestellt haben, da hat man dann das Militär hingeschickt, um dafür zu sorgen.
Oder auch oder in einer sozialistischen Tradition standen.
Genau. Und das ist halt aktiv zerstört worden, weil das sollte nicht so sein. Indien hat so einen Mittelweg damals gemacht. Also Indien hat ja so einen Sozialismus ohne, also so, ne, das hat zum Teil gut funktioniert, zum Teil auch mit allen Problemen. Ne? Also ich habe ja wirklich gedacht, irgendwie der Weg nach vorne sind Staudammprojekte und alles. Also auch da gibt es viele, viele Fehlschlüsse. Aber es gab ein wirklich beeindruckendes Projekt darin auch.
Ohne jetzt die Szene natürlich im Detail, die Schlussszene deuten zu wollen, aber ich sozusagen, die jungen Revolutionäre aus Indien fahren ja dann zum Internationalen Sozialistischen Kongress 1907 in Stuttgart, glaube ich.
Genau, in der Liederhalle in Stuttgart.
Genau, und da sind
einen dieser irgendwie von den ganzen legendären Sozialistenkongressen ist es der legendärste wahrscheinlich.
Ja,
genau.
Ja, und da hält eben Savarkar dann auch eine Rede für den indischen
Madame Karma, also Savarkar ist gar nicht mit hingefahren. Ah, Entschuldigung, Savarkar ist nicht mit hingefahren. Alles, was historisch passiert, ist halt, historisch, also bis ist auf irgendwie Sherlock Holmes ist nicht wirklich da gewesen in der Haus, aber ansonsten. doch, war schon da. Okay. Also sie sind da wirklich hingefahren und das ist ja etwas, was mir auch so ein bisschen das Herz gebrochen hat. Dass irgendwie, es ging da um Kolonialismus unter anderem, aber die Leute aus den Kolonien sollten nicht selber reden. Also es sollten halt weiße Menschen aus den kolonialen Nationen erklären, teilweise auch kritisch, aber hauptsächlich affirmativ, warum irgendwie das aber trotzdem mit einem linken Projekt vereinbar ist. Und die indische Delegation hat sich dann ja die Bühne genommen, ohne die wirklich kriegen zu sollen. Madame Karma hat die Flagge des unabhängigen Indiens ausgebreitet, die auch eine so tolle Flagge ist. Viel zu voll, das liebe ich. Alles ist zu voll in Indien. Und ne, wo halt wirklich alle Religionen und irgendwie Vielfalt und alles mit drauf war. Und dann sind die Sozialisten, also dann ist Labour, die irgendwie damals irgendwie sozialistisch Partei Großbritanniens, aufgestanden, geschlossen, gegangen. Und
also du schreibst es auch an einer Stelle des Romans, die Linke wollten die nicht, ja? Also
genau, das ist halt auch ein echtes Zitat tatsächlich.
Die Tragödie eigentlich.
Genau, also das irgendwie, Acharya ist ja der Einzige, der sich selber als Anarchist bezeichnet hat, von den, oder einer der wenigen ist, ne? Also irgendwie von den indischen Revolutionären. Und das ist ja so auch die Tragik seines Lebens gewesen, dass es gab persönliche, ne, viele persönliche Freundschaften und so, aber dass das Gros der Linken eigentlich für diese indischen Revolutionäre und nicht wegen der Frage der Gewalt, sondern wegen der Frage des Kolonialismus keine politische Heimat war.
Ja, das fand ich, das hat mich dann auch nochmal sehr zum Nachdenken gemacht, diese letzte Szene auch sozusagen, ja, du gehst ja, ja, du zeigst nochmal uns das 20. Jahrhundert als ein Jahrhundert der Befreiungsversuche, die in Gewalt umschlagen, die aus der Gewalt kommen, aber da auch wieder hingehen und es geht ja irgendwie auch um die Frage, wo waren die Hebel, wo es hätte anders werden können, oder?
Also einmal ist ja auch die Frage der Gewalt, das sind ja Menschen, denen ist unglaubliche Gewalt angetan worden und eine der Argumentationen von Savarkar ist, wir sind keine passiven Körper, wir sind Körper, die zurückschlagen. Ja. Und das ist so eine Argumentation, die mich auch erschütternd erwischt hat. Und das ist das auf der einen Seite, ne, die ganzen gewaltfreien Demonstrationen, ne, im Iran, großartig, ne, alles gewaltfrei, alles richtig gemacht, die kann man einfach niederknüppeln und oder ne, in diese Demonstrationen hineinschießen und super. Oder man kann sie super ignorieren. Und auf der anderen Seite, Widerstand mit Gewalt kann man mit umso mehr Gewalt gegen vorgehen. Also und dass sich natürlich Widerstand einem viel, viel höheren Maß an ethischen, moralischen Fragen stellen muss als ein Staat, ein Staatsapparat. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Der Staatsapparat, der viel mehr Macht hat, müsste ja eigentlich den ethischen Kriterien entsprechen.
Nun, ja, also ich meine, das sind natürlich so Fragen, die man jetzt auch immer, wo es immer so müßig ist, die jetzt so von der Höhe der Theorie am Reißbrett so zu besprechen, weil wir natürlich theoretisch immer wissen, was wir wollen sozusagen irgendwie, aber gleichzeitig sehen wir ja, dass also der postkoloniale Befreiungskampf ist eben oft von dieser Dialektik geprägt, ne, dass er selbst wieder auch in eine brutale Gewalt umschlägt, sozusagen in Algerien oder ja.
Und naja, und sogar, dass irgendwie gewaltfreier Befreiungskampf wird als Gewalt gelabelt. Also auch das ist es, um dagegen vorgehen zu können. Genau. Das heißt irgendwie, es ist ja ganz, ganz häufig oder umgekehrt in Südafrika ein bewaffneter Widerstand, der nach dem Ende der Apartheid waren es plötzlich alles gute Freiheitskämpfer. Ja, ja. Die, ne, also Nelson Mandela, ich meine gut, der war noch auf ganz vielen CIA-Terroristenlisten bis 2008 oder so. Also bis, weiß ich nicht wann, ne? Also bis irre lang. Aber trotzdem irgendwie, erst wenn du gewonnen hast, bist du plötzlich guter Freiheitskämpfer. Wow.
Und ich habe mich nur irgendwie auch in diesem, jetzt beim Lesen die Frage gestellt, naja, muss nicht auch, also wir führen ja, es gibt ja heute noch sozusagen genau diese postkolonialen Kämpfe, keine Ahnung, oder Kämpfe eben gegen Rassismus, um es jetzt mal ein bisschen lower zu hängen, sozusagen in den westlichen Gesellschaften und so. Und ich habe mich nur am Ende auch nochmal gefragt, also diese Szene auch mit dem Sozialistischen Kongress, also muss nicht heute auch ein konsequenter Kampf, ein postkolonialer Kampf, ein Kampf um gegen Rassismus etc., muss das nicht auch Teil irgendwie des sozialistischen universellen Projekts bleiben?
Ja, also das Problem, also A, die Frage der Gewalt, im Endeffekt, also ich weiß, ich will keine Gewalt anwenden. Also ich glaube, das ist halt irgendwie, da stehe ich halt an irgendeinem Punkt und ich weiß es aber auf so vielen Ebenen. Also ich bin ja immer noch eine extreme Verfechterin von Pazifismus, was ja inzwischen ein dreckiges Wort geworden ist. Und zu sagen, halt, wir müssen andere Formen von Konfliktlösungsstrategien finden. Das heißt nicht, dass niemals Gewalt angewendet werden wird. Aber ich finde, wir sollten überhaupt erstmal viel, viel mehr Energie in diese anderen Konfliktlösungsstrategien stecken. Das heißt irgendwie, das ist tatsächlich etwas unabhängig vom Befreiungskampf. Ne? Also ich finde, das sollten wir für unsere gesamte politische, Jan van Aken sagt es ja so toll, irgendwie für den Mann mit dem Hammer ist irgendwie die Antwort auf jedes Problem ein Nagel. Und wir haben ja gerade irgendwie auf jedes Problem müssen wir Waffen liefern. Also es löst es wirklich alle Probleme? Höchstwahrscheinlich nicht. Können wir vielleicht mehr Lösungsstrategien finden? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich finde tatsächlich, wir müssen diesen Blick von, es gibt große strukturelle Probleme und wir tun halt immer so, als würden alle von denselben Ausgangspositionen ausgehen. Und jetzt irgendwie, also fairerweise können wir dann alle irgendwie dieselben Lösungen finden. Und zu sagen so, nee, wir müssen gegen diese massiven strukturellen Ungerechtigkeiten vorgehen. Ganz vieles davon sind auch Wirtschaftsfragen. Mhm. Also die ganzen Kolonien irgendwie, ganz viele sind ja zwar unabhängig, aber mit massiven Wirtschaftsverträgen, die halt irgendwie sozusagen auf einer wirtschaftlichen Ebene den Kolonialismus weiterführen und so weiter. Also das sind ja alles Dinge, über die reden wir aber kaum. Und wenn man
Regionen wie Haiti, die sozusagen seit der Revolution 1789 in einem Schuldenregime hängen quasi.
Genau. Und warum bezahlen irgendwie Länder unterschiedlich viel irgendwie, Zinsen für ihre Schulden und so? Also was ist das? Warum bezahlen die ärmsten Länder ein Vielfaches als die USA und so weiter und so weiter? Also ganz, ganz viele Fragen dieser Art müssten wir, und da geht es ja um Fragen von globaler Gerechtigkeit und was wir halt und
auch vom globalen Kapitalismus
sozusagen. Von globalem Kapitalismus und was wir halt im Moment machen, ist ja völlig absurd. Also wir führen wie so parallel Debatten, wir wollen keine Migration, aber wir wollen weiterhin Waffen liefern und weiterhin einen globalen Kapitalismus machen, der zu Migration führt. Also so, und abgesehen davon irgendwie auch ansonsten ist Migration, wir sagen ja immer, ne, also DDR war ganz schlimm, die Menschen durften einfach nicht ausreisen. Also, aber also es ist natürlich ein Menschenrecht, irgendwie zu entscheiden, wo willst du dich aufhalten. Aber dass wir wie so parallele Debatten führen, ich denke, wenn wir das eine ernst meinen und kann man ja machen, ne? Aber dann lass uns bitte wenigstens konsequent zu Ende denken.
Lass uns noch mal jetzt in die Gegenwart schauen. Also dein Buch, ich meine, ich verstehe, ich habe so auch gelesen, dass es natürlich irgendwie auch eine Geschichte sichtbar macht, die für uns nicht so sichtbar ist hierzulande. Also die Frage des indischen Unabhängigkeitskampfs, die Frage des Kolonialismus in seiner historischen Dimension. Gleichzeitig verlinkst du diese Themen eben auf eine Art mit unserer Gegenwart, mit den Auseinandersetzungen, die wir hier haben. Genau. Ne?
Also es ist ja tatsächlich, wir erzählen uns ja die Geschichte nicht nur, weil wir wissen wollen, was ist damals passiert, sondern was ist daran für uns relevant, und die Art, wie wir uns Geschichte erzählen, verändert ja auch den Blick auf die Gegenwart. Ja. Das heißt, es ist für mich insofern immer auch eine Frage des, wie erinnern wir uns und was erinnern wir uns, wofür welche entscheiden wir uns da. Genau.
Genau, und das Gefühl, ich meine, du hast dich eben jetzt als öffentliche Intellektuelle, auch im letzten Jahr, auch in der Zeit.
Das ist so schön, das kannst du so häufig wiederholen.
Als öffentliche Intellektuelle ist super, ne? Genau. Hast du dich viel, jetzt bin ich gar nicht, eben zum Krieg in Gaza geäußert, und es ist natürlich irgendwie, werde ich auf Twitter verfolgt, kann das mitbekommen, ist für mich damals ein wahnsinnig wichtiges Interview mit Ijoma Mangold in der Zeit gegeben, und du hast jetzt vor kurzem auch eine Petition unterzeichnet, die eben Pressefreiheit in Deutschland fordert in Bezug auf die Gaza-Berichterstattung. Vielleicht lass uns da darüber reden, weil ein bisschen die Parallele zum Buch ist ja, welche Perspektiven, welche Geschichten, was machen wir gerade unsichtbar und was kommt nicht vor und was darf vorkommen im öffentlichen Diskurs, ja. Und
wobei man fairerweise sagen muss, der 7. Oktober war sehr, sehr kurz vor meiner Deadline, die war halt Anfang Dezember.
Naja, okay.
Das heißt, das Buch war vorher geschrieben.
War schon fertig, ja.
Was interessant ist, ich habe im Nachhinein ein paar Sachen rausgenommen, weil die sich angehört haben, als wären es Kommentare. Also ich habe zum Beispiel sowas rausgenommen wie, die Pazifistinnen im Ersten Weltkrieg wurden halt damals als deutschen Versteherinnen beschrieben. Und ich dachte, das hört sich an wie Putin-Versteherin, das kannst du nicht. Also, ne, und es gibt so ein paar Sachen, die ich rausgenommen habe, weil sich das dann einfach zu dick angehört hat, wie Und es ist halt keine, also es ist halt beides. Ich finde, Geschichte reimt sich immer. Also es ist halt eben nicht dasselbe. Aber wenn wir dieses Buch lesen und da Analogien zu aktuellen Debatten darin sehen, dann finde ich, sagt uns das ganz viel. Und ich habe es halt nicht dafür geschrieben, aber es wird ja wirklich teilweise darauf gelesen. Und das finde ich total spannend.
Na gut, es ist eben, genau, es liegt irgendwo nah, ne?
Also genau, und es gibt natürlich, gibt es Ähnlichkeiten, es gibt aber auch Unterschiede. Es ist halt eben kein Buch über Gaza, weil es halt ein Buch über den indischen Unabhängigkeitskampf ist. Aber dass es Ähnlichkeiten gibt, das ist kein Zufall. Ja.
Genau.
Und es gibt Unterschiede. Ne?
Und aber warum ist es kein Zufall? Also worin liegen die Ähnlichkeiten? Was würdest du denn sagen?
Ich glaube, die eine Ähnlichkeit ist, wie reden wir über die anderen? Mhm. Also ne, wie viel Empathie haben wir für die anderen? Sehen wir die andere Gruppe als ausschließlich gefährlich, als bedrohlich? Haben wir für beide Seiten darin die gleiche Empathie? Das sind schon Fragen, die man ganz eindeutig über, also gerade auch über die, auf die deutsche Debatte über irgendwie Gaza und Israel, wo es ja tatsächlich auf beiden Seiten, und dann will ich überhaupt nicht sagen, die sind gleich oder so, ne? Also ich würde schon sagen, einer Seite geht es deutlich schlechter, aber trotzdem gibt es auf beiden Seiten ganz, ganz viel Leid. Genau. Und nur wenn wir das Leid sehen und uns darin auch treffen können. Wir alle leiden, werden wir nicht nur, ne? Also wir alle sind Menschen und wir alle wollen irgendwie leben, wird es da Lösungen geben. Und dieser Gedanke von Deutschland muss jetzt den Schiedsrichter spielen und sagen, eine Seite hat Recht, die andere Seite hat Unrecht und damit helfen wir Leuten. Das ist ist absurd. Also das kann man auch bei Kindern nicht machen, wenn die sich streiten. Das sind keine Kinder, ne? Ich will das überhaupt nicht. Ja. Also das ist ja immer, wenn man Analogien bringt, ich will damit überhaupt keine inhaltliche. Aber und ganz lange galt Deutschland gerade im Nahen Osten, hat ein unglaubliches politisches Ansehen gehabt und wir konnten irgendwie Konfliktparteien in einen Tisch bringen. Und wir verspielen uns das gerade zu einem Ausmaß, das so unnötig ist. Also warum? Es gibt ganz große Friedensbestrebungen auf beiden Seiten, in Israel und Palästina. Wir könnten die unterstützen. Wir könnten die demokratischen Bestrebungen unterstützen. Warum machen wir das nicht? Ich verstehe das nicht.
Ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich meine, du hast diese Petition unterzeichnet, aber in meiner Wahrnehmung gibt es sozusagen auch einfach eine extreme Angst in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Es ist in einer Art und Weise schon, das wird vielleicht momentan auch wieder ein bisschen besser, aber in einer
Art, das?
Ich, wo wird's ja, besser? Ich bin mir unsicher. Eigentlich wird das.
Ich will, dass es besser wird.
Aber es ist sozusagen eine Art, und ich wollte es nur erstmal beschreiben, um die Zuschauer oder Zuhörerinnen mitzunehmen. In einer Art und Weise gibt es eben eine Angst, weil auch Journalistinnen Angst haben, antisemitisch sich zu äußern, wie auch immer, oder darin so gelabelt zu werden. Ne? Es gibt eben
Will auch nicht antisemitisch sein.
Genau.
Also es ist doch nicht mal, dass ich Angst vor dem Label habe. Ich will das wirklich nicht.
Genau, exakt. Und gleichzeitig haben wir hier riesige palästinensische Exilkommunisten zum Beispiel in Berlin. Mit denen wird gar nicht gesprochen in der Öffentlichkeit. Die werden in ihrem Schmerz gewissermaßen alleine gelassen. Die von handfestem Antisemitismus Betroffenen, die kommen zu Wort, auch zu Recht, ja, aber es gibt eben kaum diese öffentlichen Foren, wo wir eigentlich wo es eigentlich eine Auseinandersetzung kommt, die nicht irgendwie von Feindschaft und geprägt sind. Und ich habe das Gefühl, sowohl im Diskurs auch nochmal ganz anders, ist auch ein anderes Thema, aber in der Frage um die Ukraine, als auch jetzt in diesem Fall, verfestigen sich die Logiken des Krieges eigentlich, ja? Und wir sind immer schon in dieser Härte gegeneinander. Würdest du das auch so sehen, oder?
Also, ich glaube, es gibt ein paar Unterschiede zur Ukraine, da ist es halt tatsächlich, dass wir plötzlich in welcher Form muss Deutschland Krieg führen? Wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Ja. Und so weiter, während die Debatte um Israel-Palästina ja sehr, sehr stark von Erinnerungskultur, der Frage der Mitschuld, also der Mitschuld, der massiven Schuld am Holocaust und irgendwie der Verantwortung für die Zukunft geprägt ist. Tatsächlich, und das finde ich, ist unabhängig davon, dass wir eine Empathieökonomie im Moment haben, die mich erschreckt. Ja. Also, dass wir noch nicht mal Menschen irgendwie, die sagen, meine Angehörigen sterben da, die werden ja angegriffen.
Ja.
Das wäre schon Hamas-Propaganda, das ist ja irre. Also, ich habe für den WDR irgendwie, ich habe so einen regelmäßigen Kolumnenplatz, ich habe relativ wenig, aber aber ich habe am Anfang was des Krieges was dazu gemacht, können die Menschen bitte nicht verhungern lassen? Mhm. Und da hat der WDR so viel Ärger für bekommen, das wäre Hamas-Propaganda. Wie kann das nur sein? Und ich dachte, es ist nee, also sagen alle Menschenrechtsorganisationen, dass die Menschen da verhungern. Mhm. Und wir reden überhaupt nicht mal über gleiche Rechte und dass das schon umstritten ist. Ich habe einen Kommentar darüber gemacht, diese 35 Kinder, die nach Deutschland kommen sollten, die irgendwie hier behandelt werden sollten, umsonst so Ärzte, Krankenhausbetten, alles war da irgendwie. Und dann hat die deutsche Bundesregierung gesagt, könnte eine Gefährdung sein für Deutschland oder für die Juden in Deutschland. Ja. Und deshalb sind diese Kinder nicht nach Deutschland gekommen. Andere europäische Länder haben es geschafft, Kinder aufzunehmen. Und das sind Dinge, die mich zutiefst erschüttern. Und das hat ja nichts mit, wir schützen nicht Menschen damit, dass wir irgendwie Kinder sterben lassen. Absolut absurd. Mhm. So, was ist das? Was passiert da gerade? Und da kann man, und da, das haben klügere Menschen als ich gemacht und das erforscht, wie ist auch mit dem Antisemitismusvorwurf, gerade auch von Seiten der AfD, ja, wie sind diese Felder bespielt worden? Und da habt ihr auch einen wunderbaren irgendwie Beitrag, zum Beispiel mit irgendwie Emily Dische-Becker gemacht, ja, den ich wirklich super fand. Und das sind tatsächlich alles Fragen, die parallel da passieren. Ja. Und was mich an diesem Israel-Palästina, Konflikt hört sich ja absurd an, also an dem Krieg in Gaza, was mich daran wirklich schockiert hat, jenseits von intellektuellen Auseinandersetzungen, da sterben jeden Tag Menschen, die aussehen wie mein Sohn. Mhm. Also so und ganz banal. Also, ne? Ja. Also ich sitze davor und ich empfinde es als persönlich. Also es ist tatsächlich etwas, und das hatte ich in der Form. Also und ich bin ja nicht betroffen, wirklich nicht, also in der Form nicht betroffen, aber das hatte ich noch nie, dass ich das Gefühl hatte, Menschen wie ich sterben und es wird mir gesagt, das ist aber auch in Ordnung so. Mhm. Und du musst aber ausschließlich um weiße Menschen sterben, die sterben. Und das ist ja die Argumentation, die sich wirklich in meinem Buch widerspiegelt. Das ist eine große Empathie für die Opfer, die es wirklich gab, des indischen Widerstandskampfes gab, aber die unverhältnismäßig mehr indischen Opfer, dass sie gesichtslos und die waren schon richtig, das waren Opfer für die Zivilisation. Mhm. Und diese, also und das ist etwas, wie gesagt, das Buch war mehr oder minder fertig, als der 7. Oktober kam. Und das ist aber etwas zu merken, irgendwie, also das ist tatsächlich die Gemeinsamkeit von dem Buch und dem Konflikt gerade.
Das ist ein wirklich wunderbares Schlusswort, dem habe ich gar nichts hinzuzufügen.
Oh, wie schrecklich, kann man auf irgendeinem am hoffnungsvollen, was ist wirklich auch, es ja, ist, okay. Nein, es ist so schrecklich, es ist ein Buch, es hört sich so schlimm an, es ist ein Buch, bei dem man hoffentlich auch danach rausgeht und bessere Laune hat, weil das, die ganzen politischen Debatten im Moment sind so schrecklich und ich bin immer so verzweifelt, ja, und ich hoffe, dass man danach weniger verzweifelt.
Ja, weißt du, Mito, wenn man dein Buch liest, dann geht man danach sozusagen mit einem viel weiteren und empathischeren Blick durch die Welt und jemand wie ich, der mal ein paar postkoloniale Theoriebücher gelesen hat, aber sonst sich auch wenig mit dem Thema beschäftigt hat. Ich habe irgendwie, mir hat das sehr viel, sehr den Horizont geöffnet. Und natürlich ist das letztendlich auch was Literatur, wenn es das schafft, diese Kraft zu haben, uns natürlich auch in einer Weise, ja, mal ein paar Fenster im Kopf auch aufmacht, die uns auch helfen, irgendwie die politischen Konflikte besser zu verstehen und vielleicht nicht in einer antagonistischen Logik die ganze Zeit rumzulaufen.
Hast du auch mal gelacht dabei?
Ich habe wahnsinnig viel gelacht, ja, natürlich.
Das ist das Schlusswort. Aber
du hast mich jetzt hier aus meiner Moderatorenrolle, die ist ja eigentlich so ernster Intellektueller, da hast du mich jetzt rausgerissen. Na gut, ich habe auch viel gelacht, ja. Vielen Dank, Mito.
Danke dir.
Und, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann abonniert uns gerne hier bei YouTube, lasst Likes und Kommentare da und wie gesagt, denkt darüber nach, euch mal ein Heftabo zuzulegen unter jacobin.de/talks. Vielen Dank. Cut.